Herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag beim Earthkeeper-Kongress. Worum geht es auf der Erde wirklich? Ich freue mich heute, Raphael Kempermann bei mir begrüßen zu dürfen. Raphael ist körperpsychotherapeutischer Coach, Neoschamane, Naturcoach und Visionssucheleiter und bei vielen bekannt unter dem Namen Chakra Tunes, unter dem er einen erfolgreichen YouTube-Kanal betreibt. In seinen Seminaren, Kursen, Meditationen und Hypnosen teilt Raphael seine Faszination und Begeisterung für spirituelle und psychologische Methoden, die den Teilnehmern dauerhaft zu mehr Bewusstheit, Glück und Lebensfreude verhelfen. Seine Anwendungen helfen den Menschen dabei, sich zu zentrieren und ihre innere Balance zu finden. Lieber Raphael, super schön, dass du dabei bist. Ich freue mich wirklich total.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Ja, also ich bin über deinen, habe ich ja gerade auch schon in unserem Vorgespräch gesagt, ich bin über deinen YouTube-Kanal auf dich aufmerksam geworden, wo du wirklich so wunderschöne Reihen hast, also wie Glückskind, wie die Beiträge zu den Rauhnächten, das Tor zur Seele. Und ich finde, die sind einfach so wunderschön, also die sind wissenswert und gleichzeitig so wunderschön gestaltet und ja, einfach Balsam für die Seele. Ja, und dann habe ich ja halt gesehen, dass du darüber hinaus eben auch tolle, transformierende Arbeit noch machst. Und dann habe ich gedacht, ich muss dich unbedingt einladen.
Ja, danke.
Magst du uns wohl einmal mit auf den Weg nehmen, ja, wie du zu dem gekommen bist, was du heute machst? Magst du uns da mal mit auf die Reise nehmen?
Ja, gerne. Also es ist halt, sind ja natürlich viele Stationen. Ich bin jetzt 47. Und dann nimmt man so einiges mit, ne? Ich kam recht früh in Verbindung mit Spiritualität. Wie so oft durch ein schmerzhaftes Erlebnis. Ja, mein Vater starb, da war ich 14 Jahre alt, sehr unerwartet. Und das hat mich in so eine Krise gebracht, so jung eben, ne? So jung mit der Ewigkeit konfrontiert zu werden. Mhm. Und mit Ewigkeit meine ich dieses Gefühl zu wissen, dass man diesen Mensch nie mehr sieht. Also nie mehr, das war für mich als junger Mensch unaushaltbar. Also ich konnte spüren, wie es in mir etwas, es fühlte sich an, als würde was brechen. Und wie der Zufall es wohl will, manifestierte sich ein Engel und in dem Form war es eine Heilerin, die ich zufällig gefunden habe oder die über eine Freundin der Eltern so sich da irgendwie gezeigt hat und bei der war ich dann und offiziell hat die so autogenes Training angeboten und tatsächlich hat die halt viel mehr gemacht, hat lange in Indien im Ashram gelebt, eventuell Bhagwan, ich weiß es leider nicht, es würde mich heute tatsächlich sehr interessieren, wo sie war, aber sie hat ja einfach einen großen Koffer, einen vollen Koffer dabei gehabt, ne, mit Energiearbeit, mit Meditation, mit Bewegung und Ausdruck, deswegen denke ich, es könnte Osho gewesen sein, aber ich weiß es nicht und ja, und bis dahin war Spiritualität für mich überhaupt kein Thema. Also ich war Sportler, ich war guter Sportler und so in meiner Familie war das auch kein Thema. Und ja, die hat einfach diesen Horizont in mir geöffnet oder hat mir ihr Weltbild gezeigt. Und ein spirituelles Weltbild, eine andere Philosophie, eine andere Betrachtungsweise auf die Dinge. Und vor allem hat sie mir geholfen. Also ich konnte nach diesen Sitzungen, die wir hatten, bin ich teilweise ganz glücklich da rausgelaufen und war ein paar Tage glücklich. Und das war wirklich sehr auffällig, weil in dieser Zeit war ich alles andere als glücklich. Ne? Da kam dann noch die Pubertät dazu und. Und dieser Verlust, Orientierungslosigkeit. So, das war der Beginn der Reise und diese Neugierde, die blieb. Also, ne, ich bin dann nach anderthalb Jahren ungefähr habe ich bei ihr aufgehört. Da ging es aber so weiter. Dann habe ich eine Rolfing-Therapie gemacht, also körperorientierte Arbeit. Wie man sehen wird, wird körperorientierte Arbeit immer ganz nah bei mir bleiben. Dann ging es über in den Neoschamanismus, auch da wieder so zufällig. jemand entdeckt, zufällig ein Buch in die Hand bekommen und daraus entwickelte sich dann ein Weg über 20 Jahre, also über 12 Jahre war ich dann so schamanisch unterwegs und habe verschiedene Ausbildungen gemacht und dann war ich mit Mitte 30 war ich soweit und dann habe ich gesagt, jetzt verstehe ich's, ich weiß Bescheid. Und dann hat mich ein Freund zu einem Psychotherapeuten empfohlen, was ich natürlich nicht mehr brauchte, aber der meinte, schau dir es an, das ist wertvoll. Und dann bin ich da hingegangen und nach 5 Probesitzungen lag mein Leben in Scherben. Oh. Ja, also da haben wir nochmal richtig, wurde ich nochmal so richtig auf den Kopf gestellt.
Richtig was hochgeholt.
Ja, ja, also und für mich eine große, also ne, zum einen natürlich ein heilvoller Prozess, weil ich dann nochmal tiefer gehen konnte und insofern auch interessant für meine eigene Arbeit und so, weil das hat mich so fasziniert, dass ich da eine Ausbildung gemacht habe in körperorientierter Psychotherapie, jetzt im 5. Jahr. Und ja, vor allem, weil ich verstanden habe, wie man das macht, dass man seine Themen durchschmuggelt. Durch Zeremonien und Schwitzhütten, durch wir sitzen alle im Kreis mit offenem Herzen. Und manchmal brauchst du ein bisschen mehr Konfrontation halt, ja. Das durfte ich halt auch noch erfahren, ja. Genau, so, das ist so der Weg und ja, also vielleicht noch, wie es dann zu Chakra-Tunes kam. Also ich muss sagen, beruflich war ich, ich war beim Film viele Jahre, ich war über 20 Jahre beim Film als Filmtonmeister und ich hatte dann ganz gutes Equipment natürlich, Mikrofonie, Aufnahmetechnik, habe auch Musik produziert für Werbung und Jingles und so Zeug. Und dann irgendwann dachte ich, ja, ich habe gesehen, auf YouTube laufen Meditationen, geführte Meditationen. Ich fand es spannend und dann dachte ich, das passt ja zu mir und so den Wahrnehmungen, die ich habe, die kann ich da verarbeiten. Ich kann die Musik dafür machen. Ich kann das eigentlich alles selbst machen, bis auf die Stimme, weil ich bin kein Sprecher. Und dann habe ich das halt gemacht und habe mir einen Sprecher geleistet. Und dann dachte ich, naja, okay, das kann ich mir jetzt nicht leisten, dauernd jemand einen Schauspieler zu buchen. Und dann habe ich 1, 2 selbst eingesprochen und dann hat sich gezeigt, dass es mindestens genauso gut angenommen wird. Ja. Und dann, ja, dann, genau. Und so entstand dieses Chakra-Tunes und der Kanal wuchs einfach super schnell. Und mittlerweile gibt es halt so 160.000 Abonnenten und 2,5 Millionen Streams im Monat, also was immer noch so völlig, ja, also gar, also so abstrakte Zahlen, ja, halt, kann ich mir gar nicht vorstellen. Genau. Und als das mit so Chakra-Tunes aufging, dann wurde es für mich nochmal deutlich. Dann war ich auch irgendwann an so einem Punkt, wo ich dachte, okay, ich bin jetzt eigentlich, mir geht's gut. Ich bin gesund, ich fühle mich relativ klar in der Birne und ich kann jetzt, so kann es einfach weitergehen. Ich mache meinen Job, verdiene gut, mache so meinen künstlerischen Ausdruck über Chakra-Tunes und kann da auch meine Spiritualität verarbeiten und so, ja, so wird es jetzt einfach weitergehen die nächsten 20 Jahre. Irgendwie habe ich so jetzt alles beisammen. Und dann kam der deutliche Impuls hoch. Das war jetzt so vor 4 Jahren. Nee, warte mal, das ist noch nicht alles. Also jetzt geht die Reise los. Und dann habe ich ja meinen Job geschmissen und habe diese Selbsterfahrungsseminare ins Leben gerufen. Und das ist unglaublich. Also es war immer irgendwo meine Absicht auch. Ne? Deswegen habe ich so viele Ausbildungen gemacht. Ich habe immer gesagt, das mache ich, wenn ich mal älter bin, habe das immer so weggeschoben. Dachte so, ja, wenn du so jung bist, ist nicht gut. Jetzt war ich ja was älter und habe es ins Leben gebracht, aber mit großen Geburtsschmerzen. Also ich habe gesehen, es war gar nicht so sehr, dass ich dachte, das mache ich irgendwann später, sondern ich hatte wirklich große Angst, in diese Verantwortung zu gehen. Und ja, habe es gemacht. Und es ist ganz wundervoll. Ich bin jetzt mit 47 Zelebriere ich meine zweite Jugend sozusagen, meine zweite Pubertät und fange nochmal von vorne an. Und es ist wunderschön. Also es hat sich jetzt innerhalb von 2 Jahren sind diese Seminare so kraftvoll geworden, so tief, dass ich einfach total glücklich bin und dankbar, dass ich das machen darf. Also dass Menschen kommen und ja, das ist so ein sich zu so einem Hafen kristallisiert für, ja, für die verletzten Seelchen. Ja.
Wow, was für ein wirklich intensiver Weg mit wirklich großen Shifts da drin ja auch, ne? Also, wow. Ja. Und genau, das wollte ich dazu noch sagen. Unvorstellbar heute, dass du dachtest, dass du die Meditation, also dass du deine Videos nicht selber sprechen kannst. Das ist, weil es ist einfach so schön, wenn man es hört und das kann man sich jetzt heute gar nicht mehr vorstellen tatsächlich. Aber ja, es ist ein Schritt, ne? Es ist natürlich ein Schritt, ja.
Also ich hatte, ich ging halt davon aus, dass man das halt, dass man halt Sprecher sein muss, um zu sprechen halt.
Ja.
Und gelernter Sprecher.
Ja.
Ja, und dann zum einen hat sich gezeigt, okay, ich habe da ein Talent, also ich habe ein unentdecktes Talent, was auch sehr spannend ist, kann ich auch gerne mal hier in die Runde geben. Bleibt offen, also so, guckt mal, was noch kommt. Ne? Also mit Mitte 40 habe ich noch ein Talent entdeckt, von dem ich überhaupt nichts wusste. Ich hatte das nie gehört, dass ich irgendwie eine Stimme habe, mit der man was machen kann. Und habe es dann kultiviert. Also ne, ich bin dann zu einer Sprechausbildung gegangen und habe da so 10 Stunden gemacht, hat unheimlich viel gebracht und mir total Spaß gemacht. Mhm. Auch Bewusstseinsarbeit, denkt man gar nicht, aber hat ganz viel mit Körperbewusstsein und Spüren und Resonanzflächen zu tun und so. Ja, genau. Und mittlerweile, ja klar, mach ich super gerne halt. Ne? Und es ist halt so, weißt du, ich mache die Musik, ich schreibe die Musik, ich spreche es ein und es wird dann so. Ja, es ist einfach ein sehr intimer Raum auch. Das ist schön, das macht Spaß.
Ja, toll. Merkt man, wenn man es hört. Ja, wirklich wunderschön.
Ja, danke.
Und das finde ich jetzt gerade nochmal spannend. Können wir da nochmal kurz drüber sprechen, über die Stimme und genau über das Körperbewusstsein und Bewusstsein, also dass das alles miteinander zusammenhängt. Magst du da einmal sagen, also wie äußert sich das? Also woran merke ich das? Also kann ich da selber auch theoretisch dran arbeiten?
Du meinst es, um an deiner Stimme zu arbeiten?
Dem Sprechen zu arbeiten, was du gesagt hattest, mit, dass man das Bewusstsein und Sprechen und Körpergefühl, also Körperresonanz, dass das alles zusammenhängt. Okay. Also kann man selber da auch bewusst irgendwie reingehen? Und da was drehen oder.
Ja, klar. Also eigentlich, also was ich meinte, ist halt, als ich halt bei dieser Lehrerin war, da dachte ich, es geht halt darum, jetzt verschiedene Techniken zu lernen und dann übt man, üben und dann verändert es sich.
Ja.
Es lief aber eben anders. Sie hat mir gezeigt, wie man bestimmte Resonanzbereiche trifft. Oder wie man auf eine gewisse Art spricht, dass bestimmte Teile im Körper anfangen zu vibrieren. Und dann geht es mehr darum, dass man seine Wahrnehmung darauf richtet und spürt, die Vibration spürt. Und wenn du das machst, dann bekommst du etwas an die Hand, ein Gefühl, wo Sprache noch so stattfindet im Körper. Und es ist viel besser, als etwas so zu lernen, weil automatisch verändert sich deine Stimme immer weiter, weil du dieses Bewusstsein hast, spür mal, da passiert gerade irgendwas. Ah ja, das ist schön, das mag ich in der Stimme. Also ne, dieses Bewusstsein und ein anderer Punkt, den finde ich natürlich sehr spannend, weil der trifft sich, ist auch sehr, sehr nah an meiner Arbeit. In körperorientierten Verfahren geht man ja davon aus, dass Körper und Geist und Psyche verbunden sind. Und so wie es im Geist Schutzmechanismen und Abwehrprogramme gibt, um sich zu schützen, vor alten Verletzungen, beziehungsweise dass man da aus Versehen rantippt oder rumkratzt. Gibt es diese im Körper als Pendant. Also die sind genauso im Körper vorhanden wie im Geist. Und das kriegen wir nicht mit. Das heißt, man spannt an in bestimmten Körperbereichen und hält Emotionen fest. Und wenn diese sich etwas lösen, wird die Atmung tiefer. Mhm. Und die Stimme verändert sich und man bekommt mehr Raum in. Mhm. Und es verändert sich etwas in der Psyche. Aber jetzt mal auf die Sprache bezogen, ist dieses Raum in sich finden natürlich ein förderlich für die Stimme halt. Ja.
Und habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, eigentlich benutzt man seine Stimme halt so, wie man sie, also ohne drüber nachzudenken. Ne?
Toll. Was ja auch total okay ist. Also,
ja, aber ich finde es super spannend. Also gerade, was du gesagt hast, wenn man dann merkt, wo es im Körper vibriert, wie es zusammenhängt, und dann geht man ja ganz so viel bewusster damit um auch. Ja.
Und es hat so einen dramaturgischen, natürlich auch so eine dramaturgische Note. Ich kann jetzt so, ich merke das halt, wenn ich jetzt Gruppen habe und die sind teilweise größer, dann sind wir 30 Leute oder so, kann ich durch die Stimme den Prozess auch steuern, habe ich das Gefühl, je besser ich Bescheid weiß, mit der Stimme umzugehen und mit Dynamik und so, ne? Und wann man mal ein bisschen leiser wird und die Wahrnehmung der anderen anzieht, mhm, oder wann man mal ein bisschen Kraft in den Club gibt über die Stimme und so weiter. Mhm. Ja.
Ah, tolles Instrument, ja.
Voll, ja.
Die Basis für deine Arbeit ist ja im Grunde genommen, dass wir davon ausgehen, dass wir in uns eine ganz heile und vollkommene Vision unseres Selbst haben. Und auf deinen Seminaren gehst du mit den Teilnehmern ja auch da rein, dass sie in ihre verlorenen Anteile quasi, dass sie die wieder entdecken und wieder in ihr Bewusstsein holen. Was sind das für verborgene Anteile? Ist es so wie das, was du gerade erzählt hast, was bei dir dann eben halt auch noch wieder hochgeholt wurde durch den Psychotherapeuten, von dem du selber gar nicht mehr wusstest, dass es noch da schlummert? Oder also sind es solche Anteile, die dann hochgeholt werden? Oder?
Ja, also es gibt so, ich denke zwei Gangarten in diesem Seminar. Das eine ist eben körperorientiert. Und da geht man dahin, wo es weh tut. Man geht da, also da gehen wir dahin, wo die Verletzung sitzt, und zwar konfrontativ. Und wie gesagt, wir haben diese Abwehrmechanismen auf körperlicher und geistiger Ebene. Auf geistiger Ebene zeichnet sich es halt dadurch aus, dass wir beginnen, drumherum zu reden. Also wir sagen, ja, mir geht's nicht gut, aber es ist schon okay. Oder wir projizieren es auf andere, oder wir relativieren, oder wir verallgemeinern und so weiter. Also das auf der psychischen Ebene haben wir so einiges an Tools, um von diesem Schmerzpunkt wegzukommen. Und es ist auch das ist total nachvollziehbar, weil niemand geht freiwillig dahin, wo Verletzung, Schmerz, Verunsicherung, Ohnmacht, Trauma teilweise sitzt. Er macht sowas freiwillig und alleine. Das heißt, damit hat man zu tun, und diese gibt es eben repräsentiert auch im Körper. Und was wir machen, ist sowohl auf geistiger als auch auf körperlicher Ebene durch diese Abwehrmechanismen nach vorne uns tasten, soweit es eben möglich ist und auch gesund ist, und kommt auch auf die Stabilität der Person an. Manche Dinge macht man nicht einfach an so einem Wochenendseminar, ne? Also auch da habe ich einen großen Fokus darauf, dass dass man jetzt nicht da irgendwie einfach was aufreißt, eben mal schnell und dann am Sonntags die Leute wieder nach Hause fahren lässt. Aber dennoch, also wir gehen konfrontativ an diese Abwehrmechanismen ran und kommen an die Verletzung. Und da, wo die Verletzung sitzt, da sitzt auch das Herz. Das offene Herz sitzt da, wo die Verletzung ist. Also du kriegst nicht beides separiert. Es hängt zusammen. Wenn du ans Herz willst, musst du leider auch deine Verletzung wieder spüren. Und das ist meiner Meinung nach der Weg der Heilung. Und Ganzwerdung, Bewusstseinsvertiefung, also ja, in diesem Prozess geschieht einfach Heilung und das Bewusstsein verändert sich und der Körper verändert sich, die Atmung vertieft sich und so weiter. Das ist der eine Bereich. Und der andere Bereich, den nenne ich jetzt so spirituell-energetischen. Also wir gehen in die Schwitzhütte zum Beispiel. Mhm. Und in der was in der Schwitzhütte passiert, wahrscheinlich kennen das viele jetzt von deinen Zuschauern hier. Was in der Schwitzhütte passiert, ja, ist was Energetisches, ist etwas, was man gar nicht so absehen kann. Aber die Prozesse, also erfahrungsgemäß, geht man nochmal richtig tief in irgendeiner Form von Heilung mit dem Prozess, den man vorher schon so angetriggert hat. Und es in der Schwitzhütte passiert einfach Heilung auf unerklärliche Weise. Und was den Menschen da begegnet, ist super unterschiedlich. Einer verschmilzt mit der Erde und bekommt aus diesem Kanal etwas. Jemand erinnert sich an sein verstorbenes Haustier und trifft es auf geistiger Ebene in der Hütte wieder und irgendwas kommt aus dem Kanal. Jemand findet seine Stimme wieder und lässt einen lauten Schrei los, was er seit Jahren nicht konnte. Und. Also, ja. Und ja, also das sind so die beiden Gangarten. Die eine ist aktiv gesteuert und die andere ist durch Hingabe und Offenheit und ein spirituelles Ritual.
Wow, das klingt super spannend und super intensiv auch. Und wie spannend zu hören, eben wie unterschiedlich, je nachdem, wo eben jeder von uns eben seine Verletzungen hat und seine Themen hat, eben wie unterschiedlich das dann auch wirklich wirkt. Also das finde ich halt toll. Also das zeigt für mich dann auch wirklich, dass da wirklich Heilung und wirklich etwas stattfindet, weil es eben so unterschiedlich ist, weil es nicht ein Schema gibt, so nach dem Motto jetzt, das muss da jetzt bewirkt werden, sondern es ist bei jedem einfach unterschiedlich. Es holt von jedem aus der Tiefe wirklich dann die Themen.
Und es ist auch, ich finde es sehr, sehr, also es ist gerade so spannend, weil ich schaue gerade, wie kann ich das mit den Schwitzhütten machen, wie kann ich es vielleicht noch ein bisschen verändern und ich habe jetzt zuletzt die Schwitzhütten sehr in Richtung Trance geleitet, also dass man die Trance willkommen heißt. Ein Bestandteil davon ist dann, dass es ziemlich wild ist und sehr ungeleitet gehen die Leute in die Prozesse und es wird laut und einer fühlt sich manchmal gestört durch das Laute von dem anderen und es reflektiert und führt auch zu Spannungen manchmal, ja. Mhm. Und aber als ein interessantes Beispiel, zum Beispiel bei der letzten Hütte war es so, am nächsten Tag berichtete eine Frau, sie wollte so Abschied nehmen von jemand und es war aber ihr zu laut, weil zwei Plätze neben ihr saßen zwei Frauen, die haben angefangen, irgendwelche profanen Sachen miteinander zu sprechen in der Schwitzhütte und haben irgendwie dann ein Kinderlied gesungen. Und irgendwie so, und die Frau hat sich total gestört gefühlt und meinte, man muss in so einem heiligen Ritual, da muss man doch ein bisschen Disziplin haben und so weiter. Und am nächsten Tag, sonntags, haben wir dann Zeit, mit den ganzen Prozessen nochmal zu arbeiten. Und da haben wir das uns dann genauer angeschaut und es hat sich halt herausgestellt, dass diese zwei Mädchen einen total wertvollen Prozess hatten. Also die eine traut sich normalerweise nie, sich auszudrücken in Gruppen, weil sie meint, was von ihr kommt, ist zu doof, zu unwichtig, sie ist nicht wert und so weiter. Und für sie war das so ein Riesenschritt, da drin zu sitzen und ihrer Freundin ihre Freundschaft mitzuteilen und wie wertvoll das für sie ist und was das ihr bedeutet. Und sie haben ein gemeinsames Lied gesungen aus ihrer Kindheit. Das war für die beiden halt total starker Prozess. Und die andere Frau wiederum, die sich dadurch gestört gefühlt hat, ja, mit der konnten wir, die konnten wir an der Stelle dann abholen. Und dann konnte man, also wir konnten dann sehen, dass dieses System, was sie erfahren hat, also dass sie ihren Prozess verlassen hat, also ihren Abschiedsprozess nicht vollenden konnte, weil sie sich gestört gefühlt hat und ziemlich bekannte Struktur aus ihrem Leben ist. Und konnten dann daran arbeiten. Und das finde ich halt das, auch das Tolle, dass aus diesen, ja, also offensichtlich einfachen Beziehungsverhältnissen, die entstehen und Spannungssituationen, die entstehen, die man dann sagen könnte, ja, stimmt, man sollte das vielleicht eher mit Disziplin machen und so weiter, entstehen dann plötzlich sehr persönliche
tiefer
Erfahrungen und Erkenntnisse. Ja,
und das da denke ich jetzt auch gerade, das ist doch auch genau das, was wir im normalen Miteinanderleben, im normalen Alltag, in unserem Miteinander, ist das ja genau auch das Thema. Wenn wir das dort genauso machen würden, wie das, was du gerade beschrieben hast, nämlich anstatt zu sagen, ich fühle mich gestört und das darf so nicht sein und wir müssen das anders und jeder muss ruhig sein. Wie wertvoll ist es, miteinander zu sprechen und sich persönlich auszutauschen? Also das wäre für unser Miteinander ja auch wirklich das A und O. Also dann würden wir so vielen Konflikten also aus dem Weg gehen und also würden so viele Konflikte vermeiden und hätten so ein verständnisvolles und tiefes Miteinander, wenn wir das so machen würden. Wenn wir dem anderen den Raum geben würden, sich mitzuteilen und vielleicht zu erklären, was für ihn vielleicht gerade so wichtig war. Ja. Wow.
Ja, ich meine, ey, das ist so, ich meine, das ist halt der Superklassiker. So ticken wir halt, dass wir permanent unser Zeug auf unser Umfeld projizieren und es ist halt einfacher, als sich an der eigenen Nase zu packen und zu sagen, warte mal, was ist eigentlich mein Anteil an unseren Beziehungsproblemen? Was mache ich eigentlich? Anstatt zu sagen, na, du solltest aber so und so sein oder das ist schlecht, wie du es machst und so. Also ich denke, 90% der Fälle sind es die eigenen Projektionen, die da ablaufen. Und ja, es ist erstmal einfacher, den anderen die Verantwortung abzudrücken. Ja.
Ja,
und Schuld, dass ich nicht glücklich bin.
Ja, ohne Frage. Und eben die Dinge so zu regeln, dass es für uns leichter wird. Wenn Ruhe ist, wäre es für die Frau leichter gewesen. Also ist ja jetzt gar nichts gegen die Frau. Es ist ja einfach ein Bild für das große Ganze sozusagen. Ne?
Ja. Ja.
Und wenn wir die Dinge regeln, dann leben wieder alle nebeneinander her sozusagen, befolgen die Regeln, aber dann können solche tiefen, innigen Prozesse gar nicht entstehen.
Hm.
Ja, wow. Und ihr arbeitet ja, also oder du arbeitest ja in deinen Seminaren auch ganz viel mit der Natur. Ne? Also du bist ja auch eben Naturcoach und da hatte ich auf deiner Seite was gelesen, was ich sehr spannend fand, und zwar, dass ihr das ich muss es kurz, das zyklische Weltbild nutzt in euren Seminaren und eben die Teilnehmer sich als im Spiegel der Natur und der Naturkräfte wieder erfahren. Können wir da einmal einsteigen? Weil ich finde es mega spannend. Also zum einen, also was ist das zyklische Weltbild? Und zum anderen, ja, wie erfahren sich die Teilnehmer in den, also als Spiegel, in, also in den Naturkräften, als Spiegel der Naturkräfte? Das würde mich beides sehr, weil das ist ja auch genau mein Thema in dem Kongress. Wir im Zusammenleben mit der Natur und in Verbindung mit uns und in Verbindung mit der Natur zu sein. Und das finde ich super spannend.
Ja, gerne. Also zyklisches Weltbild bedeutet halt, dass sich alles, dass ja alles in einem Zyklus sich vollzieht. Wenn man sich so an die Struktur der unserer Erde so anschaut, unseres Lebens auch und unserer Persönlichkeit auch, wir als Teil der Natur oder wir sind Natur auch, ja, deswegen bildet sich die Natur in uns auch ab. Wir sind also auch, bei uns läuft auch alles zyklisch. Dann kann man halt sehen, die Erde dreht sich dann einmal im Jahr und einmal in 24 Stunden gibt es Tag und Nacht. Es gibt innerhalb unserer Entwicklung Zyklen, die sich bei allen wiederholen. So ein Zyklus ist zum Beispiel Geburt, Tod. Und dieser Zyklus sieht man zum Beispiel auch sehr schön in der Natur. Auch in der Natur passiert das. Im Frühling erwacht das Leben und geht im Hochsommer in die vollste Blüte, in der wir uns gerade befinden. Mhm. Also ich weiß nicht, wie alt du bist. Ich befinde mich so ungefähr im man zieht vielleicht ein bisschen drüber schon.
Und, ich auch.
Ja. Okay. ja, genau. Und dann halt gegen Winter oder am tiefsten Punkt des Winters, da steht der Tod. Diese Zyklen wiederholen sich auch in kürzeren Distanzen. Also auch wir haben ein bestimmtes Gefühl oder ein bestimmtes Erleben von Morgen bis Abend. Also das ist dann auch wieder so der kleine Tod, sagt man ja auch, die Nacht. Das heißt, morgens ist die Geburt, ein neuer Tag beginnt, alles ist frisch, alles ist erreichbar, die Welt steht offen. Tatsächlich auch ein schönes Bild, finde ich, dass man also wirklich einen Tag kann sehr großen Unterschied machen. Also man kann am Tag sein ganzes Leben verändern. Mit dem neuen Tag beginnt das neue Leben. Ja, und gegen Abend ist dann halt so der kleine Tod halt. Wir sehen diese Zyklen in Übergangsmomenten. Die großen Übergangsmomente sind, ja klar, beim Mensch Geburt, Pubertät, Midlife. Manche sagen Krise, manche sagen Chance und Tod. Das sind so diese vier Abschnitte. Auch interessant, dass wir also auch in der Natur diese Unterteilung in diese vier Abschnitte haben. Also Frühling, Herbst, Sommer, Winter. Mhm. Und diese Transformationsbewegung, die wir in den Übergängen haben, also zum Beispiel, ich nehme mal Pubertät, die haben eine eigene Dynamik und eine eigene Struktur. Mhm. Und was da passiert, in so einem, auch das können wir in der Natur ablesen, wie so ein Übergang funktioniert, also ein transformativer Übergang. Und ein transformativer Übergang ist etwas anderes, als wenn ich mir jetzt einen Plan schmiede und sage, okay, ich bin hier im Leben, ich möchte dahin. In diesen Krisenzeiten, und ich sage jetzt mal Krise zu dieser transformativen Wechselbewegung, ich sage mal Krise dazu, weil es sich so anfühlt mitunter. Ja, Pubertät kann schon manchmal als Krise wahrgenommen werden. Halt, da passiert halt, da verändert sich das ganze Leben auf einmal. Was da passiert, ja, das können wir halt auch in der Natur ablesen. Da gibt es verschiedene Stadien. Und genau, der Unterschied eben ich will jetzt von A nach B, ist in der Transformation, dass ja die Struktur anders ist. Es gibt zum Beispiel diesen Herbst-Winter-Moment. Und der bringt zum Beispiel mit sich, dass du, um eine richtige Transformation, eine vollständige Transformation zu erfahren, gehört es dazu, dass du verunsichert bist, dass du an einem bestimmten Punkt nicht mehr weiter weißt. Du weißt auch nicht, wer du sein wirst. Du weißt als Pubertierender oder Pubertierender nicht, wer werde ich denn sein am Ende dieses Prozesses. Das heißt, da ist auch viel Unsicherheit und Unklarheit mit dabei. Und das ist Teil eines umfänglichen Transformationsprozesses. Fand ich zum Beispiel oder finde ich eine wertvolle Information, weil wie oft passiert es, dass wir an so einen Punkt kommen und merken, oh, jetzt wird die Luft dünn, irgendwie, es macht mir Angst, war vielleicht doch nicht das Klügste, jetzt irgendwas verändern zu wollen. Okay, ich mache mir mal einen Plan, wie es nicht so wehtut. Oder wie es etwas sicherer ist. Und ja, das ist ja alles erlaubt, ne? Also ich spreche mich gar nicht dagegen aus, man darf auch vernünftig Veränderungen einleiten. Nur wenn du diesen Moment der Verunsicherung überbrückst durch eine Strategie, dann ist es kein Transformationsprozess. Dann gestaltest du bewusst etwas. Und ja, und das Wesen von Transformation ist aber eben, dass es sich aus dir selbst heraus entfaltet und von daher ganz tief angebunden ist, ja, ganz tief an deine Natur. angebunden ist. Und das ist eben etwas anderes, als wenn wir sagen, ich möchte dies und jenes. Und es ist ein bisschen sicherer auch, dass das wirklich komplett stimmig ist mit dem, mit deiner Seele, mit deiner Verkörperung. Genau. Und was du, so kleiner Abriss so zu zyklischem Weltbild.
Ja.
Und was es mit, ja, was das Pendant in uns Menschen halt ist und wie man das betrachten kann. Und das nehmen wir zum Beispiel auch mit in die Schwitzhütte. Also die Schwitzhütte, so wie ich sie leite oder so wie ich sie betrachte, ich habe da so eine energetische Struktur oder so eine Blaupause drauflegen, an der ich mich so durch die Hütte bewege. Und es ist ein Transformationsprozess, der beginnt im Hochsommer. Und man macht dann, geht dadurch durch verschiedene Stadien, also durch den Herbst, das leichter werden, entblättern, langsam schon abschiediges Leben. Also man löst so ein bisschen den ganzen Besitz auf, all diesen Ballast, den man mit sich rumschleppt, was auch an Beziehungsebene bedeutet, dass man ein bisschen wählerischer wird, wem man mit wem man noch seine Zeit verbringen will und so weiter. Und dann in diesem Moment der Verunsicherung bis in den Tod, dort trifft man die Urmutter. Und danach beginnt das Leben erneut. Und man bringt etwas Neues mit aus diesem, aus, ich sage, aus der Hölle, aus dem Reich der Hellen. Die Holle ist die Urmutter. Und man bringt aus ihrem Reich dann sozusagen eine Botschaft mit, etwas, was sich entfalten will in einem, und trägt es dann durch den Frühling und bringt es im Sommer zur höchsten Blüte. Genau. Also das sind diese Vorgehensweisen und Betrachtungen sind Ableitungen aus Wahrnehmung, aus Naturwahrnehmungen einfach, ja. Es ist wirklich super interessant, weil das führt immer noch weiter und beweist sich und stellt sich dar als ein wirklich tragfähiges Instrument. Also zum Beispiel die Heldenreise, die kennst du vielleicht, ne? Von Joseph Campbell. Nee. Das ist also, Joseph Campbell war ein Mythenforscher, der hat tausende Mythen untersucht auf der ganzen Welt und hat eine bestimmte Struktur herausgefunden. Und die ist in allen Mythen gleich und in allen Märchen gleich. Und das ist das Verrückte. Es gibt also immer so einen bestimmten Handlungsstrang oder eine Dynamik. Und das hat man Heldenreise genannt. Was passiert? Also zum Beispiel so der erste Step ist, du bist verankert in deinem Dorf. Alles ist soweit in Ordnung. Auch wenn die Situation jetzt vielleicht nicht gut ist, aber es ist so dein Leben halt, so wie es halt ist. Und plötzlich kommt irgendein Impuls und es kann entweder ein Unglück sein, also von außen irgendwas, dein Dorf brennt, oder es kann ein inneres, irgendwas Inneres Spürbares werden, deine Kleider passen dir nicht mehr, oder. Du wirst auf jeden Fall zum Aufbrechen gezwungen oder inspiriert halt. Und so geht man in der Heldenreise durch ganz viele Stadien. Diese Heldenreise wird mittlerweile in der Psychologie auch benutzt, in Selbsterfahrungsgruppen benutzt. Sie wird in der Autoren lernen, die Heldenreise als System für ihre Drehbucharbeiten oder Dramaturgie für ihre Bücher. Das heißt, es wird ganz viel eingesetzt und ist eine Ableitung aus alten Menschheitsgeschichten. Und diese Heldenreise wiederum lässt sich komplett, diese verschiedenen Stadien lässt sich komplett abbilden durch die Bewegung der Natur wieder. Das heißt, es ist alles diese Natur, diese energetische Bewegung der Natur hat einen ganz tiefen Einfluss auf uns, auf unser Leben, auf unsere Sprache, auf unser Denken, auf unsere Geschichten. Wir sind da ganz eng verknüpft mit und kriegen es nur nicht so richtig mit halt, ne? Auch, dass wir selbst Natur sind und eben nicht ein getrennter Beobachter, der irgendwie durch den Wald läuft und Vögelchen anguckt, sondern wir bleiben Teil der Natur.
Ja, so schön. Und ich fand es gerade auch, ist jetzt nur ein Mini-Aspekt, aber ich fand es gerade super schön, dass du gesagt hast, im Herbst, dass Leichtigkeit kommt, also dass die Blätter fallen gelassen werden, Leichtigkeit kommt, weil ich finde, das ist eine so komplett andere Sichtweise, als sonst ja der Herbst auch oft gesehen wird. Also sonst wird der Herbst ja auch einfach oft eher negativ gesehen. Frühling und Sommer immer sehr positiv, Herbst ja manchmal eher negativ, grau, dunkel, düster. Super schön, mal diese Sichtweise zu hören, dass es Leichtigkeit mit sich bringt. Und also es ist, dass der Herbst eben auch ganz andere Aspekte hat. Also ich persönlich finde es auch, also auch das goldene Licht im Herbst, die goldenen Blätter. Es ist, finde ich, eine super schöne Jahreszeit auch.
Ich auch.
Aber das fand ich gerade ganz spannend, weil ich das nie gehört habe und das mal eine sehr schöne Sichtweise fand. Ja. Also dann natürlich auch im übertragenen Seite auch auf das Leben, das stimmt schon auch, ja.
Ich mag den Herbst auch sehr gerne. Also ich mochte schon als Kind, mochte ich den Herbst sehr gerne und ich mochte auch schon immer diese, ich hatte schon als Kind das Gefühl, im Herbst ist alles so ein bisschen stiller, so ein bisschen wie in Watte gepackt. Und ich finde auch heute noch, ich finde manchmal der Sommer, wenn man so mitten im Hochsommer ist, das hat so was echt Ekstatisches und feurig und ich weiß nicht. Ich finde manchmal im Hochsommer hat es so eine starke Energie, dass man gar nicht dran denkt, dass es nochmal anders sein könnte. Also anders wie zum Beispiel im Winter. Im Winter weiß ich, dass ich mir oft mal denke, mag ich nicht mehr. Jetzt hoffentlich kommt bald der Frühling und so weiter. Und im Hochsommer, da vergisst man das manchmal. Ja. Oder ich vergesse es und es fühlt sich so an, als wäre dieses helle, laute irgendwie auch, bewegte, lebendige, viel draußen sein, als wäre das so für immer.
Ja.
Und mit dem Herbst, wenn er dann so einsetzt, dann ist es so, als würde man so ein Stück, als würde man plötzlich so diese Bühne verlassen und diese Lautheit verlassen und so und wird dann kurz erstmal so hinter sich gucken und erst bemerken, hey, warte mal, ja, nee, es geht ja doch weiter. Und dann, finde ich, kehrt so ein bisschen eine Stille ein. Es fühlt sich an, als wird sich so die, ja, und das macht ja auch, die Energie steigt ab. Als würde sich etwas verdichten. So fühlt sich's für mich an. Und als würde man wie so ein bisschen in so ein Vakuum geraten. Und diese Melancholie, die mag ich, die mochte ich schon als Kind, erstaunlicherweise. So süße, süße Melancholie im Herbst. Ich mag das.
Ich auch. Also ich mag auch, also so wie das mit der Stille, also ich fühle in mir dann auch ganz viel Ruhe im Herbst. Geht mir genauso. Und also ich mag es auch total. Es ist wirklich so, als ob es von dem Lauten, von dem Wirbeligen im Sommer so ein bisschen wieder einen Gang zurückschaltet und wieder so ein bisschen, ja, wieder wir zu uns selber wiederkommen, irgendwie mehr und wieder, ja, bei uns selber sein dürfen. Ja, geht mir genauso. Ja.
Ja, interessant. Ja, das ist genau der energetische Prozess, ja. Die Energie nimmt ab, es ist ein nach unten gehen und nach innen gehen, weil du gerade sagst, du gehst dann mehr nach innen, ja, genau. Oder man vertieft, man schreibt diese Jahreszeit beispielsweise auch so den Wissenschaftlern zu, also Leute oder Menschen, die Essenz bilden, also die einen großen Wust an Wissen sozusagen überprüfen, verfeinern und sozusagen so immer mehr nach innen gehen, Essenzbildung machen.
Ja.
Ich wollte noch irgendwas. Sag mal. Ja. Ja, weil das finde ich halt auch noch so super spannend, weil du gesagt hast, im Spiegel der Natur, was da passiert. Das finde ich halt momentan ist es so ein Thema, was mich auch beschäftigt, weil ich habe, was ich halt sehr spannend finde, ist, wenn man lange in der Natur ist, also zum Beispiel so eine Visionssuche macht, dann bist du 4 Tage in der Natur an einem bestimmten Platz und du fastest und du hast keine Ablenkung dabei, das heißt, du hast viel Zeit, um die Eindrücke wirken zu lassen. Und es geht auch sehr schnell, dass man sich da ja, so zu so einklingt und plötzlich anders wahrnimmt. Und dann, also deine Wahrnehmung befreit sich auf eine Weise und dein Bewusstsein richtet sich auf Dinge auf natürliche Art und Weise. Es ist jetzt vielleicht eben anders als im Stadtlärm, weil wir dauernd von irgendwelchen lauten Quellen irgendwie so in Bann gezogen werden. Und wenn man dieses Bewusstsein sozusagen mal befreit und man keine Möglichkeit hat, sich abzulenken, sehr spannend, wo das Bewusstsein hinzielt und was man plötzlich in den Dingen erkennt. Und was dann beginnt, ist, dass man in der Natur plötzlich symbolhafte Dinge sieht und in dem, was man im Außen betrachtet, erkennt man eine Verbindung zu sich selbst. Und du siehst plötzlich zum Beispiel etwas aus deinem Leben in einer Situation, die du eben gerade siehst. Ja? Siehst zum Beispiel, also jetzt nehme ich mal ein Beispiel, was ich hatte. Da war ein Baum mit einem großen Greifvogel drin und das 200 Meter unten oder 500 Meter unten im Tal ist so eine Ranch mit Kühen draußen und so. Und ja, du siehst es und du spürst, es hat irgendwas mit dir zu tun, aber du verstehst es vielleicht nicht, aber du spürst es. Und wenn du dich eine Zeit lang damit verbindest und da bleibst, dann wird es nach und nach deutlicher, was es mit dir zu tun hat. Also zum Beispiel in dem Beispiel, das war ein Erlebnis von mir, das war meine Frage zu der Zeit, möchte ich so der einsame Greifvogel oder sein, also so, der da auf seinem Baum irgendwie lebt und seiner Spiritualität alleine folgt, oder wäre ich vielleicht doch lieber unten bei der Farm und so mit den Kühen auf der Weide halt, ja. Das war also kurz, so ein Erlebnis hatte ich kurz bevor ich meine Familie gegründet habe. Also das sind Dinge, die, die passieren in dieser Natur, im Spiegel der Natur, dass wir also innere Fragen ja visuell sozusagen geklärt bekommen. Und was mich halt interessiert ist, warum ist es so, ja? Und ich so und ja, da wird's halt so spannend, weil ein Teil könnte man erklären durch Projektion, also dass du dir eben in der Natur dann bestimmte Sachen auswählst und du checkst es gar nicht, aber du machst es unbewusst, weil du eben weißt, dass es gleich ist mit dir oder dass es am ehesten das beschreibt, was in dir ist. Aber es gibt noch einen magischen, mystischen Anteil und der ist für mich nicht erklärbar bis heute und wahrscheinlich wird es da auch so bleiben, ist auch in Ordnung. Also es kann in dieser Naturerfahrung passieren, dass sich Dinge materialisieren, die nicht sein dürften und die eine wichtige Botschaft haben, zum Beispiel Krafttiere. Ich hatte so ein Erlebnis und mich hat in einem tiefen Ritual ein Krafttier besucht und es war so real wie, also es war 100%, also es war keine, wie soll man sagen, Halluzination, sondern es war deutlich hörbar, spürbar. Das Bild blieb aufrecht, war vor mir und hat was mit mir gemacht. Und ich kann das, ich betrachte es als Botschaften aus der Seele, die sich durch die Natur hier auf der Erde für uns materialisieren können und seelische Botschaften mitbringen. Und diese seelischen Botschaften, die sind eigentlich immer sehr positiv. Also ich habe noch keine negative bekommen, sondern die waren immer so Verbindung, Wachstum, Ganzwerdung, Heilung. Ja.
Das ist im Grunde das, wo wir alle hinwollen, oder? Also was wir uns wünschen oder zumindest was sich tief in uns unsere Seele wünscht, sagen wir mal so. Also nicht vom Verstand her, nicht bewusst vielleicht, aber unsere Seele in uns schon. Ja.
Ja. Ich finde halt, dadurch, dass ich jetzt so viel rausgehe und kriege ich auch viel so Coaches mit. Ich bin ja kein Coach, also ich arbeite nicht als Coach, mache auch keine Einzelarbeiten. Aber das kriege ich so halt viel mit und ich kriege es jetzt natürlich auf den sozialen Medien und Netzwerken sehr viel mit. Und es geht halt immer so total viel um dieses so, wie werde ich erfolgreich? Wie kann ich mehr Geld verdienen? Wie kann ich mehr erreichen und erschaffen und so, ne? Und dieser Aspekt der Heilung, der wird eigentlich viel zu wenig betrachtet, auch in Hinblick auf Erfolg. Meine Erfahrung ist die, je heiler, je mehr Heilung ich in mir finde, umso erfolgreicher werde ich im Leben und so besser ist es auch, weil wenn der Zugang zu mir freier, umso freier der Zugang, ich einen Zugang zu mir selbst finde, umso deutlicher kriege ich mit, was Erfolg überhaupt für mich bedeutet und was ich wirklich will im Leben und was mir wirklich gut tut. Und ich muss meine Energie nicht so verplempern und Sachen hinterherjagen, die vielleicht meine Eltern glücklich machen würden, aber die für mich selbst gar nicht wirklich relevant sind.
Ja, und genau, was du gerade gesagt hast und was dir im Grunde vielleicht gar nicht gut tut oder was möglicherweise unglaublich viel Anstrengung auch mit sich bringt, weil das ist ja in dem Moment, wo wir mit unserem Herzen, fühlt es sich ja auch nicht mehr so anstrengend an, ne? Dann
Genau. Und so meine Erfahrung, je mehr Heilung geschieht, umso mehr Mut, umso mehr Energie wird frei. Und genau das braucht man, wenn man seiner Vision folgt. Wenn man seiner wirklichen Vision folgt, brauchst du auch Mut, weil du wirst mit Angst konfrontiert. Weil wenn ich irgendeinen Job mache, der mich eigentlich nicht interessiert, dann ist es nicht so wichtig, also dann ist es nicht so schlimm, wenn ich scheitere. Wenn du aber mit was ganz Intimen dich nach außen traust, dann hast du viel Angriffsflächen. Also dann brauchst Mut.
Alles oftmals ja auch ein unkonventioneller Weg ist, den man dann geht, wenn man seinem Herzen folgt. Es ist ja oftmals eben nicht der, es ist ja möglicherweise eben nicht der Job, der, ne, also der
Genau, ja. Wahrscheinlich nicht,
kann auch,
aber
ohne Frage, aber genau, oftmals ist es ja, gerade wenn man nochmal einen Schritt macht oder wenn man nochmal was ändert, ist es dann ein etwas unkonventionellerer Weg und ja.
also wahrscheinlich wird es dir schwer fallen, sonst würdest du es ja schon tun. Ne? Also wenn
Genau.
da
Ja,
wahrscheinlich
genau.
irgendeinen Haken wird's geben und irgendwelche Überwindungen, irgendeine Art von Überwindung wird es dich kosten. Ja.
Ja. Ja, mega
Ja.
spannend. Also das fand ich gerade, was du beschrieben hast mit den Bildern in der Natur, da werde ich definitiv jetzt auch mal verstärkt drauf achten. Das finde ich super spannend, ja. Also ich
Gibt's denn
bin auch
ganz?
viel draußen, bitte?
Nee, erzähl mal bitte.
Also ich wollte nur sagen, ich bin auch viel draußen und genau, nehme auch ganz viel wahr, aber ich habe es tatsächlich noch nie, also nie in Verbindung mit mir gebracht tatsächlich. Also ich nehme das so wahr und also nehme halt die Schönheit wahr oder heute Morgen habe ich einen Hasen gesehen und irgendwie eine Maus im Laub rascheln sehen und jetzt im Frühling finde ich, ist es draußen ohnehin unfassbar aufregend und spannend, ne? Die ganzen Bäume, die ganzen Blätter, die jetzt sprießen und also das nehme ich halt alles wahr. Aber ich habe es tatsächlich noch nie in Verbindung mit mir gesehen. Das werde ich mal jetzt
Spannend,
eben
also das ist
mal
eine super
hingeben.
spannende Reise. Genau wie du sagst, was hat es mit mir zu tun? Oder wie ist dies, wie sagt man? Oder ja, wie ist dies auch in mir? Na, so könnte man fragen halt. Das, was ich wahrnehme, was davon bin ich? Und das finde ich wieder so, zum Beispiel so spannend. Da gibt es auch Verbindungen wieder zurück zu dieser körperorientierten Betrachtungsweise aus der Gestalttherapie zum Beispiel, die ja viel mit Wahrnehmung und Bewusstsein arbeiten. Gibt so Wahrnehmungsübungen, da beschreiben zwei Menschen oder man macht mit denen eine kleine Fantasiereise und sagt denen, ey, stellt euch mal vor, so ein Rosenbaum oder Rosenbusch wächst vor euch. Stellt euch den mal vor und beschreibt ihn ganz genau. Und dann kannst du sogar noch ein Schrittchen weitermachen. Du gehst und sagst, jetzt beschreibt ihn nicht nur als etwas, was ihr von außen betrachtet, sondern beschreib ihn mal, als wärst du selbst, als wärst du der Rosenbusch, beschreib mal, wie das so ist. Mhm. Also, ne, dann sagt er vielleicht, ich bin Rosenbusch, oh, ich habe wunderschöne Blumen und die Menschen kommen und erfreuen sich an mir und so weiter und so weiter. Der Nächste aber hat eine ganz andere Beschreibung. Der sagt, ich habe sehr scharfe Dornen und die Menschen haben Angst vor mir. Ich versuche über die Mauer zu wachsen, aber es gelingt mir nicht. Ich weiß nicht, was dahinter ist. So, und also diese Sache beschreibst, hat mit dir und deinen Themen zu tun und deiner Wahrnehmung und der Welt. Und auch das zum Beispiel eine ganz einfache Möglichkeit, etwas über die eigene Themen halt rauszufinden. Und genau das, ne, kann man ja auch in der Natur machen. Aber das ist genau das. Der eine, das ist das, was ich meine. Ich sehe halt sowas von, was Projektion ist in dieser Naturerfahrung. Also wo man sozusagen durch die eigene Persönlichkeit, durch das eigene Sein nach außen blickt und eben wahrnimmt, wie es zum eigenen Filter passt. Und es gibt aber noch was Tieferes, was nicht erklärbar ist. Also wo Synchronitäten passieren, die eigentlich nicht sein dürften und die eigentlich keinen Zusammenhang ergeben und aber halt doch da sind und mit uns sprechen. Und wenn ich das noch sagen darf, es gibt eine ganz einfache, tolle Übung, die man machen kann. Das nennt sich Medizinwandern. Das kannst du ganz einfach machen, wenn du in die Natur gehst zum Beispiel. Wenn du eine Frage hast, eine bestimmte Frage, die du gerne für dich geklärt hättest, dann baust du dir eine Schwelle in der Natur irgendwo, stellst dir diese Frage nochmal, ja, verinnerlichst sie nochmal und dann übertrittst du die Schwelle und mit dem Übertritt der Schwelle weißt du, okay, ich bin jetzt in einem Ritual, was mir jetzt widerfährt, ist in einem heiligen Gefäß oder in einer heiligen Zeit sozusagen. Und dann schau, was dir begegnet und was es mit dir zu tun hat. Und am Ende der Reise übertrittst du wieder die Schwelle und das Ritual ist vorbei. Wenn du dann auf diese Reise zurückschaust und dir anschaust, welche Stadien du erlebt hast, also vielleicht hast du schon innerhalb des Rituals irgendeine Form von Antwort bekommen, spätestens, wenn du es nochmal drüber nachdenkst, was passiert ist, wie es passiert ist, wirst du eine Antwort aus dieser Reise erkennen, für dich.
Wow, wie spannend. Ja, das ist ja, oftmals ist es ja ohnehin, nach dem, was du gerade gesagt hast, nach den Situationen erst, dass einem auf einmal alles klar wird, ja, und sich auf einmal alles setzt und das Bild sich so zusammenfügt dann, was man, ja. Ach, aber das ist spannend, ja. Danke.
Gerne, gerne.
Ja, wir kommen jetzt langsam, kommen wir schon zum Ende. Eine Frage, ja, die ich aber allen Speakern stelle, und das interessiert mich bei dir einfach auch sehr. Worum geht es denn für dich auf der Erde wirklich?
Ja, es ist schwer, das so mit, also ich habe unterschiedliche Perspektiven. Eine wichtige Perspektive für mich persönlich war, als ich erkannt habe, dass diese spirituellen Botschaften, Erkenntnisse, Wahrnehmungen für mich eigentlich nichts bringen, wenn ich es nicht schaffe, sie in meinen Körpern auf die Erde zu bringen. Mhm. Also es ist dann nur, also ich habe das Gefühl, es geht darum, einfach ein glückliches Leben oder ein glückliches Leben heißt jetzt auch nicht, dass man immer glücklich durchs Leben springt und immer glücklich ist. Vielleicht ist so ein umfängliches, ganzes Leben irgendwie das richtigere Wort halt. Und dazu gehört dann eben ja auch die Heilung und von diesen praktischen Themen und wie Verletzungen, die in der Kindheit entstanden sind. Dann gibt es noch ältere Sachen aus der Ahnenlinie und so weiter. Also, ja, da Heilung reinbringen, um mehr in der Welt zu sein. Und was dann passiert ist, ist Freude, Schrecken, Verletzung, auch das wird alles da sein, ja. Das ist auch Teil des Lebens, ist halt polar. Aber, ja.
Ja, wunderschön. Ich danke dir sehr für das tolle Gespräch. Es war so vielfältig und ja, vielen, vielen, vielen Dank dafür.
Sehr gerne. Dank dir.